Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Illustrationsstudium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Jetzt freie Infografikerin, Kinderbuchautorin und Editorial Designerin mit Arbeiten für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Im Studio heute Nora Köhnberg. Mit dem Autor Christoph Drösser hat sie mehrere Kindersachbücher verfasst. Christoph Drösser, den wir hier gerne heute an unserem Tisch begrüßt hätten, lebt seit 2014 als freier Journalist und Autor in San Francisco. Seit 1997 erscheint die von ihm geschaffene Kolumne Stimmt's in der Zeit. Für das Kinderbuch 100 Kinder erhielten die beiden 2021 den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Sachbuch. Zu diesem Büchermarkt begrüßt sie Ute Wegmann. Nora Köhnberg, 2021, ein großer Erfolg, gleich mit dem ersten Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis zu gewinnen. Aber das war ja so ein bisschen getrübt, denn die Feier fand unter Corona-Maßnahmen und mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, im Stream, ich kann mich erinnern. Wie war das dennoch für Sie?
Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Das war für mich einfach ein total schöner, aufregender Abend. Ich glaube, wir hatten zwei unterschiedliche Strategien. Christoph hat gesagt, warum sollen wir das denn nicht gewinnen? Und ich habe immer gesagt, nein, wir gewinnen das nicht. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken. Wir gehen jetzt einfach hin und haben einen schönen Abend. Und dann war das natürlich der Hammer. Als dann wirklich unser Buch als letztes aufgerufen wurde und dann wirklich unser Name fiel, waren wir einfach nur noch am Jubeln. Und das war einfach ein toller Abend dann. Christoph und ich ganz neu in diesem Kinderbuch-Business. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie toll das eigentlich ist oder wie außergewöhnlich. Das war richtig schön.
Wie sind Sie überhaupt zum Kinderbuch oder zu dem konkreten Buch gekommen?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte oder interessante Geschichte, weil ich tatsächlich ja eigentlich eher für erwachsene Medien arbeite. Und ich habe aber schon wirklich seit sehr langer Zeit, bevor ich selber Kinder hatte, eine Kinderbuchidee. Und zwar zum Thema, wo kommt eigentlich unser Schnitzel her? Im Prinzip das, was wir als zweites dann auch gemacht haben. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann gedacht, hatte ich schon selber Kinder, ich glaube, ich möchte jetzt dieses Kinderbuch mal anfangen und habe dann Christoph angesprochen, ob er mein Co-Autor werden möchte, beziehungsweise ob er die Texte schreiben möchte und ich mache die Infografiken und Bilder. Und dann antwortete er, ja, mache ich total gerne, aber jetzt gerade habe ich einen anderen Auftrag, die suchen noch eine Illustratorin, sonst schlage ich dich da mal vor. Und so ist das zu 100 Kinder gekommen. Das war nämlich eine Idee von dem Buchverlag. Wir sind dann da als Team zusammengekommen, durch Zufall.
Ein tolles Buch, 100 Kinder, erschien 2020. In diesem Jahr gibt es eine Neuauflage mit aktualisierten Zahlen, dazu aber später mehr. Zuerst nochmal, was ist das für ein Buch? Auf dem Cover, das schon großartig ist, stehen kreisförmig angeordnet, also planetenförmig kann man sagen, 100 Kinder, jedes etwa so 1 Zentimeter groß. Und diese Anordnung und Präsentation ist gleichermaßen auch eine Präsentation von Individualisten. Also sofort ist klar, es geht um die Kinder dieser Welt. Was genau wird in diesem Buch erkundet?
Die Idee hinter dem Buch 100 Kinder ist, dass wir auf alle Kinder gucken, die nicht in Deutschland leben. Also ganz am Anfang in dem Buch gibt es eine große Weltkarte. Und da sieht man, wenn es auf der Welt exakt 100 Kinder geben würde, also uns Erwachsenen ist es relativ schnell klar, dass es da um Prozentrechnung geht, das wissen Kinder aber auch noch nicht. Deswegen dieses schöne Gedankenspiel. Also wenn auf der ganzen Welt für diese 2 Milliarden Kinder auf der Welt, wenn wir stattdessen 100 Kinder auf der Weltkarte verteilen, dann steht ein Kind auf dem deutschen Fleckchen. Und es gibt 99 Kinder, die in anderen Ländern leben. Und dann wollen wir einmal gucken, was macht diese anderen Kinder aus? So ist das ganze Buch aufgebaut. Wir haben immer ein Kapitel pro Seite oder Doppelseite. Das sind sehr kurze Kapitel. Wir gucken immer ein Thema an und schauen, auf wie viele Kinder trifft das zu. Also zum Beispiel, wie viele Kinder haben keine Schuhe? Oder auch, wenn man es auf die Weltkarte bezieht, wie viele Kinder leben denn überhaupt in Europa oder auf den anderen Kontinenten? Das ist für mich schon eine der Schlüsselseiten in dem Buch, das so als Einstieg so ganz plakativ, dass man sieht, wo bin ich und wo ist eigentlich dieser ganze Rest der Kinder?
Ja, also es geht darum, wo leben Kinder? Also auch leben sie in der Stadt oder im Slum oder am Meer oder in einer Demokratie? So ist ja ihre Differenzierung. Das finde ich auch schon spannend. Oder haben sie sauberes Wasser? Die Schuhe haben sie schon erwähnt. Haben sie einen Hund? Welche Ausbildung haben sie? Kinderalltag auf 5 Kontinenten, kann man sagen. Und ich habe so 2, 3 Zahlen mir jetzt mal rausgesucht. Also 16 Kinder von 100 haben keine Schuhe, aber 90 von 100 haben sauberes Wasser und 54 besuchen eine Schule, aber 18 leben unter der Armutsgrenze. Was war denn für Sie damals die erstaunlichste Zahl?
Ich würde sagen, die meisten Zahlen hat man als Erwachsener, da hat man so ein Gefühl für. Man hat aber keine konkrete Zahl im Kopf. Und deswegen hat mich eigentlich, muss ich sagen, wirklich jede einzelne Zahl erstaunt, beziehungsweise die Kapitel funktionieren jetzt so, dass man oben einmal die Zahl liest und dann macht Christoph das wirklich ganz toll, dass er meistens die Kinder in ihrem Alltag abholt und sagt, zum Beispiel beim Thema Schuhe, wo wir da schon waren, du hast wahrscheinlich ungefähr 5 Paar Schuhe oder vielleicht sind es auch nur 2, also zumindest Gummistiefel und Sommerschuhe, vielleicht noch Sandalen. Und dann hangelt er sich so von dem deutschen Kinderalltag in das Thema rein. Und einerseits finde ich es ganz toll, wie er das macht. Und da merkt man als Erwachsener, das finde ich auch so toll in den Büchern, dass man wirklich, dass es nicht nur für Kinder ist, sondern auch für die vorlesenden Erwachsenen. Das ist so eine ganz tolle Komprimierung von einem ziemlich komplexen Thema pro Kapitel, wo die Zahl eigentlich der Aufhänger ist. Und dann kommen da so viele interessante Informationen, aber eben nicht für Erwachsene geschrieben, sondern wieder auf ein paar schöne Sätze und Beispiele reduziert, sodass man ein Gefühl dafür bekommt und wüsste, wenn ich jetzt mich das Thema besonders interessiert, dann kann ich von da aus weiter recherchieren. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man sowas mit Kindern dann liest, dass sich daraus ganz viele Gesprächsthemen ergeben.
Jetzt haben Sie das Buch gemeinsam überarbeitet, auch Kategorien hinzugefügt. Welche sind das und was war denn jetzt die größte Veränderung von 2019? Da haben Sie ja dran gearbeitet, 2020 ist es erschienen, zu heute.
Wir haben die Zahlen aktualisiert. Das merkt man jetzt, glaube ich, nicht, wenn man sich das Buch neu kauft, aber das war für uns ganz wichtig. Sie waren da teilweise schon einige Jahre alt und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir jetzt nochmal eine Neuauflage machen mit den aktualisierten Zahlen. Aber sie sind zumindest aus den letzten 2 bis maximal 5 Jahren. Es sind 6 neue Themen dazugekommen. Wir haben versucht, das jetzt noch mehr so aufschlüsseln in schwere Themen, aber eben auch leichtere Themen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, jetzt auch in der Neuauflage.
Eine Zahl ist mir aufgefallen, hat sich verdoppelt, nämlich die Zahl der Flüchtlingskinder. Von 1 auf 2.
Ja, richtig, genau.
War das dann auch der Grund, dass Sie dann auch ein Buch über Flüchtlingskinder gemacht haben?
Tatsächlich ist es so, dass das Thema Migration schon länger von Christoph und mir mit dem Verlag im Gespräch war. Und es hat sich dann tatsächlich kurz danach der Ukraine-Krieg ergeben oder ging los, sodass das bei uns nochmal mehr in Fokus gekommen ist. Und das haben wir dann relativ schnell umgesetzt. Beim Thema Flucht haben wir gemerkt, das ist ein Thema, was wichtig ist, was groß ist, was sehr komplex ist auch, wozu es natürlich auch schon Material gibt, aber wir fanden nicht in der Form, wie wir es jetzt gemacht haben. Also das war jetzt ja unser 4. Buch. Wir wussten schon, wie unsere Serie aussieht und dachten, dieses Thema, das passt einfach total gut in unser Konzept. Mit einerseits einem schon einer Art chronologischen Aufbau. Warum gibt es überhaupt Flucht und warum müssen Menschen flüchten? Dann was passiert insbesondere mit den Kindern auf der Flucht bis hin zu, was passiert im Land, wo sie ankommen und wie können wir hier helfen? Tatsächlich haben wir aber auch gemerkt, das ist ein Thema, da gab es sehr schnell sehr viel Material zu, aber wir sehen unser Buch wirklich als ein gut recherchiertes Buch mit Hintergrundinformationen, was speziell für Kinder aufbereitet ist, mit ganz vielen Beispielen von echten Fluchtgeschichten zum Beispiel, was ich sehr berührend finde. Und eben im großen Teil auch, was macht das mit mir selber, wenn ich zum Beispiel auf geflüchtete Kinder in meiner Klasse treffe. Einfach um ein Verständnis zu legen für die Menschen und auch Kinder, die jetzt ankommen. Ich finde, es ist einfach ein sehr schönes, rundes Buch geworden und in unserer Struktur mit den vielen einzelnen Kapiteln und Unterthemen funktioniert das, finde ich, gut, dass Kinder bei dem Thema nicht überfrachtet werden und man an jeder Stelle reinlesen kann und sagen kann, ich möchte nur kurz was zu Asylanträgen lesen oder ich möchte nur ganz kurz lesen, wie sieht es in einem Flüchtlingslager aus, sondern ich muss nicht das Buch von A bis Z lesen.
Jetzt haben Sie es vorhin schon gesagt, es geht nicht nur um Flucht, sondern tatsächlich auch um Migration. Das Buch heißt, wir mussten flüchten, was es bedeutet, die Heimat zu verlassen und irgendwo neu anzufangen. Erschienen ist es 2023, also der Krieg gegen die Ukraine war schon ausgebrochen. Es beginnt ja mit einer persönlichen Ansprache der Lesenden, nämlich stell dir vor, du müsstest fliehen. Das Buch ist kindgerecht und sehr spannend aufgearbeitet. Also was bedeutet Flucht? Wie viele Menschen? 100 Millionen haben ihre Heimat verlassen. Auch hier mal einfach ein paar Zahlen. Die Gründe sind unterschiedlich. Mal sind es Kriege, Umweltkatastrophen, Verfolgung. Interessante Zahlen fand ich hier zum Beispiel. 80% der Geflüchteten kommen aus 10 Ländern Und 5 Länder, nämlich unter anderem auch Deutschland, Türkei, Jordanien, Sudan und Polen, sind die Hauptaufnahmestationen. Das sind ja einfach alles so Zahlen, die für Erwachsene sehr interessant sind zu lesen. Wie schwierig ist denn die Aktualisierung solch wirklich hochinformativer Bücher, die ja gerade auch von den Zahlen leben?
Ich würde sagen, das kommt total auf das Thema an. Es gibt Themen, die werden von der Wissenschaft sehr stark beackert. Und es gibt Themen, da ist es sehr schwer, an Daten zu kommen. Also das hat Christoph auch ganz schön beschrieben in unserem leichtfüßigsten Buch, in dem Absolut Rekordverdächtig, wo es ja um Zahlen im deutschen Alltagsleben geht.
Ja.
Da beschreibt er eben sehr schön, dass man zu schweren Themen sehr gut Zahlen recherchieren kann und zu leichten Themen, da fließt natürlich wenig Geld rein von Forschungsinstituten und in der Wissenschaft, weil das im Endeffekt natürlich kein Problem darstellt. Natürlich kann man jeden Tag Flüchtlingszahlen aktualisieren, aber im Großen und Ganzen der richtig große Anteil, der steckt eigentlich in der Beschreibung dessen, was mit den Menschen und vor allem den Kindern passiert und was für Hintergründe dahinter sind. Und da geht es eigentlich um so ein ganz großes Verständnis und sich hineinfühlen in dieses Thema.
Deswegen auch die Kindergeschichten, die eingebaut
genau,
sind.
Genau, und da würde ich sagen, da ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, auch wenn man sich das jetzt in 2-3 Jahren in die Hand nimmt und sich diese Statistiken ein bisschen verändert haben. Das spielt da, würde ich fast sagen, die kleinste Rolle bei dem Buch.
Mir ist aufgefallen, es sind ja sehr differenzierte Texte. Auch gesellschaftliche Konflikte werden angesprochen, zum Beispiel die vermeintliche Besserbehandlung der Ukraine-Flüchtlinge oder Israel und Palästina als Konflikt, schon bevor jetzt der 7. Oktober geschah. Standardfloskeln werden aufgegriffen und klargestellt. Die Bereicherung des Miteinanders der Kulturen wird nochmal herausgestellt. Wie wichtig war es Ihnen, denn genau in diesem Buch auch Position zu beziehen?
Ich glaube, bei diesem Buch war es sowohl uns als Autoren, aber auch dem Verlag extrem wichtig, natürlich Sachverhalte richtig darzustellen, Position zu beziehen. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Das ist mir vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber was man sehr stark gemerkt hat bei dem Thema ist, dass ist ja das erste Buch aus dem Thienemann-Esslinger Verlag, zumindest in der Kinderbuch-Sachbuchsparte, das durch ein Sensitivity-Reading ging. Das war für uns alle neu und da haben wir sehr viel Aufwand und Arbeit reingelegt und da haben wir auch viel diskutiert über die verschiedenen Themen. Zum Beispiel eben auch Ausdrucksweisen, Redewendungen, Begrifflichkeiten. Da merkt man einfach, dass das jetzt die Zeit ist, dass sowas gemacht wird, aber dass natürlich bei so einem speziellen Thema, wo es um verschiedene Kulturen geht, naja, wir natürlich einen sehr, ich will nicht sagen deutschen Blick, aber wir haben natürlich einen Blick von unserer Position auf andere Menschen. Und es ist ein sehr ernstes Thema. Also die 100 Kinder, das ist natürlich auch ernst, aber es ist sehr viel allgemeiner.
Ich wollte aber gerade sagen, bei den 100 Kindern ist mir schon Diversität und auch Vielfalt der Ethnien, war ja zwingend notwendig, aufgefallen. Wie schwer war es denn eigentlich gerade so bei den 100 Kindern, diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit auch eingeschränkter Menschen zu berücksichtigen und allen gerecht zu werden?
Also bei der illustrativen Arbeit war es so, dass ich wahnsinnig viel recherchiert habe. Das habe ich natürlich für alle 4 Bücher und gerade für die beiden Bücher musste das natürlich sein und das war wirklich sehr harte Arbeit. Das war ein großer Teil meiner Arbeit. Und auch der schwere Teil der Arbeit. Also ich habe wirklich bei den beiden Büchern wirklich Nachmittage lang weinend im Prinzip vor dem Computer oder vor meinem Zeichentablet gesessen, weil ich da einfach natürlich Bildrecherche machen musste und mir die Kindergeschichten durchlesen musste. Und das sind zwar Zahlen, aber mir das natürlich bewusst gemacht habe, was heißt das alles. Und ich hoffe, dass ich das geschafft habe, mir dann ein gutes Bild zu verschaffen, auch wenn ich natürlich nur eine Internetrecherche gemacht habe und jetzt nicht verschiedene Länder bereist habe. Ich habe versucht, wirklich eine möglichst große optische Vielfalt zu zeigen, auch in den Büchern. Und ich glaube, gerade bei dem 100-Kinderbuch gab es dafür natürlich viel Möglichkeiten, weil da einfach ja viel illustrierte Kinder drin sind. Die anderen Bücher sind ja teilweise infografischer. Da ging es dann eher darum, auch Symboliken zu finden, die Kinder verstehen können und interessieren auch optisch, dass es eben nicht langweilig wirkt, sondern immer eine Bildsprache ist, wo Kinder gerne drauf gucken und einen optischen Anker finden. Das ist mein ganz großes Anliegen, diese schweren Themen möglichst bunt und auch möglichst kindgerecht, natürlich nicht verniedlichend, aber eben auf eine ansprechende Art und Weise zu illustrieren und trotzdem eben immer bei der Wahrheit zu bleiben. Das ist wirklich unser Anspruch bei allen 4 Büchern.
Zu ihrer Gestaltung nochmal. Die Seiten, also von 100 Kindern spreche ich jetzt nochmal, sind wechselnd farbig gestaltet. Kapitelanfang, da ist meistens ein Bild auf einer Seite. Danach gibt es so einzelne freigestellte Figuren, an deren Kleidung oder auch an kleinen Details man schon die Herkunft oft erkennen kann. Und außerdem gibt es natürlich immer wieder Weltkarten. Was war denn bei dem Buch die größte Herausforderung oder vielleicht gar nicht darstellbar?
Ich habe versucht, bei den 100 Kindern nicht plakativ einfach nur rein äußerlich darauf einzugehen, wo die Kinder herstammen oder wo sie vielleicht leben, sondern habe immer versucht, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, mit Details und eben so einer zweiten Ebene, also nicht nur das Aussehen, sondern eben einer zweiten Ebene, was interessiert das Kind, was macht das Kind, was kann das Kind, was möchte das Kind, die Kinder eben immer noch weiter auszustatten, sodass es nicht einfach nur ein Buch ist mit 100 Kindern, deren Hautfarbe unterschiedlich eingefärbt ist oder die vielleicht offensichtlich unterschiedliche Klamotten tragen, sondern eben durch diese sehr breite Recherche zu gucken, was macht dieses Leben in den unterschiedlichen Ländern zusätzlich noch aus? Was kann ich noch an zweiter Ebene hinzufügen? Und da denke ich ehrlich gesagt auch natürlich an die Kinder, die ja verschiedene Sachen wahrnehmen, die ja mit einem unterschiedlichen Interesse in die Bücher reinschauen, je nach Alter, aber da ist ja auch jedes Kind individuell. Ich denke da aber auch immer an die Erwachsenen. Die Bücher sind ja für Grundschulkinder geeignet, die vielleicht auch noch nicht selber lesen können. Die Erwachsenen, die auch was zum Gucken haben sollen. Und das ist mir total wichtig, dass das ein Buch ist, das, egal wer es in die Hand nimmt, dass da für jeden was dabei ist.
Kommen wir vom Mensch zum Tier, zum Schnitzel, das Sie eben erwähnt haben. Es geht um die Wurst, was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst. So ist der Titel des zweiten Buchs, ein Sachbuch, das sich mit der Frage auseinandersetzt, ob es besser ist, kein Fleisch zu essen und wenn welches und wie viel. Ein Buch also über Ernährung, über Tierwohl, über Umwelt, über den besseren Umgang mit Fleisch oder auch den Umgang mit Fleischersatzprodukten. Jedes Buch hat im Übrigen ein Glossar und gibt natürlich ausführlich auch seine Quellen an. Sie haben es eben schon gesagt, es ist Ihnen beiden sehr wichtig, natürlich sehr wahr und sehr nah an den wirklichen Zahlen zu sein. Auch dieses hier, die wichtigste Quelle war eine Stiftung. Was hat die Böll-Stiftung mit Fleischkonsum zu tun?
Die Böll-Stiftung gibt ganz verschiedene, Sie nennen das, glaube ich, Atlanten raus zu unterschiedlichen Themen unserer Gesellschaft, unter anderem den Fleischatlas. Und das ist eine Veröffentlichung, die alle paar Jahre sehr umfassend Daten zu dem Thema in einer ganz toll illustrierten, aber auch vor allen Dingen infografisch aufbereitenden Art und Weise zur Verfügung stellt. Und da gibt es eine Fülle von Informationen zu dem Thema. Da haben wir uns natürlich bedient, wobei man sagen muss, gerade bei dem Wurstbuch ist es so, dass das eine sehr lange Quellenliste hat, weil das ein Thema ist, wo es einfach auch wahnsinnig viele Daten dazu gibt. Also es war richtig schön und deswegen ist das Buch auch tatsächlich das infografischste Buch von den vier Büchern. Das hat richtig Spaß gemacht, dass Christoph und ich uns da so eine Gestaltung oder so ein Zusammenspiel von Text und Bild überlegt haben, wo wir wirklich sagen, hier kann man ganz viel in Bildern und Grafiken erklären und zwar auf eine Art und Weise, was Kinder auch gut verstehen und erfassen können. Also es gibt da nicht die klassischen Diagramme, sondern da ist wirklich jede Zahlenvisualisierung so umgesetzt, dass Kinder das auch verstehen können und sich vor allen Dingen gerne angucken.
Ja, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben auch eben Bilder gesucht dafür. Was sehen wir, wenn wir die Weltkarte des Konsums betrachten? Generell kann man, glaube ich, sagen, je reicher ein Land, umso höher der Fleischkonsum. Die Statistiken verblüffen aber doch. Man kann nämlich sehen, dass sich Deutschland vom Vierbeiner-Konsum zum Zweibein-Huhn-Konsum entwickelt hat. Was aber bedeutet, und da habe ich mich wirklich erschrocken, oh mein Gott, ich esse 723 Hühner in meinem Leben. Ist das wahr?
Wenn Sie eine ganz durchschnittliche Deutsche sind, vermutlich schon. Christoph beschreibt es immer ganz toll, wie er an die Zahlen gekommen ist. Er bildet natürlich auch Durchschnittswerte. Das sagt er auch oft am Anfang eines Kapitels. Wenn du dich jetzt fragst, wo wir das ganz genau wissen, dann muss ich dir beichten, ganz genau weiß ich es natürlich nicht. Ich habe hier einen Durchschnitt gebildet und da macht Christoph, finde ich, einen ganz tollen Job, dass er auch da wieder die Kinder so reinholt in, was können wir wissen und was ist eine Schätzung von mir. Und ich finde, er ist auch wirklich ein Meister darin, aus Themen, wo man nicht so viele Informationen hat, durch eigene Berechnungen und wirklich eine breite Recherche für sich eine Aussage herauszukristallisieren, die er dann sehr gut beschreiben kann, auch wenn vielleicht jemand anderes sagen würde, da haben wir keine Daten, da können wir nichts zu machen. Also Christoph ist ja Mathematiker und ein sehr wissbegieriger Mensch. Das merkt man einfach, dass er sich dann alles, was es gibt, zusammensucht und das so schön formuliert, dass es ganz ehrlich ist und verständlich wird.
Wir erfahren also, was ist ein Vegetarier, ein Frutarier, ein Veganer, ein Ovo-Lacto-Vegetarier, ein Pesketarier und Polotarier. Alles das ist in diesem Buch. Wir erfahren alles über Würstchenherstellung, Behausung und Leben der Nutztiere, auch über Antibiotika, die im Stall verwendet werden, über den Alltag im Schlachthof und über bedrohte Arten. Zum Beispiel 1900 gab es in Bayern noch 35 Rinderrassen, jetzt nur noch 3. Ich finde das alles als Erwachsener auch super, super spannend. Also ich habe die alle 4 Bücher wahnsinnig gerne gelesen. Und natürlich stellen sie auch den Kontext her zwischen Fleischkonsum und Klimawandel. Und da haben sie sehr schöne Bilder gefunden. Haben Sie gemeinsam, Christoph Drösser und Sie, Nora Kühnberg, diese Beispiele, diese Bildideen gemeinsam entwickelt?
Parallel zu Christophs Recherche habe ich auch schon an Bildern gearbeitet beziehungsweise geguckt, was könnte man infografisch umsetzen. Man muss wissen, Christoph und ich, wir sind ein Team, was schon seit sehr langer Zeit zusammenarbeitet, weil wir schon fast 10 Jahre bei der Zeit zusammengearbeitet haben und da die Infografikseite bespielt haben, die ja für Erwachsene gestaltet ist, aber eben auch unter dem Titel Wissen in Bildern für Erwachsene funktioniert. Und deswegen ist es für Christoph einfach ganz normal, wenn er Zahlen recherchiert oder auch Fakten, sag ich mal, dass er immer guckt, was gibt es infografisch dazu. Wir arbeiten ganz viel mit Excel-Tabellen, schicken uns Grafikvorschläge hin und her. Und dann war es aber schon eher mein Job, daraus eine kindgerechte Umsetzung zu machen. Und für mich war es natürlich aber auch sehr hilfreich, dass ich immer Christoph und auch die Lektorin hatte, um da nochmal drauf zu gucken. Und ich habe tatsächlich auch Kinder in meinem Freundeskreis immer mal wieder drauf gucken lassen, ob sie das verstehen und ob sie noch irgendwelche Ideen haben.
Jetzt waren die Bücher, also doch in der Regel eigentlich eher ernst. Das nächste, über das wir sprechen, ist ein tolles Spiel mit Zahlen. Absolut rekordverdächtig. Dein Leben in Zahlen, ausgehend von einem Lebensalter von 80 Jahren, wird hier eine wirklich heitere Statistik betrieben. 33 Jahre verbringe ich im Bett, 1,5 Jahre mit Putzen, 2,5 Jahre im Auto und so weiter. Wie oft zieht man um? Wie viel Meter Haare wachsen einem? Wie viel Tränen weint man? 50 Liter? Wie viel Tafeln Schokolade isst man? Das ist noch schlimmer als die Sache mit dem Huhn, nämlich 7296. Ich vermute, das war ein riesiges Vergnügen, dieses Buch zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass die Idee für das Es geht um die Wurst, also das Buch über den Fleischkonsum, das war meine Buchidee und so ein bisschen mein Herzensprojekt und das absolut rekordverdächtig, das Buch. Das ist Christophs Herzensprojekt. Der ist ja, wie gesagt, Mathematiker und hat einfach wahnsinnigen Spaß an Zahlen und eben auch einfach an so überraschenden und lustigen Themen. Also er hat immer Kapitel geschrieben, wo viele Zahlen drinsteckten. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt, was lässt sich davon gut illustrieren. Und da haben wir natürlich Ideen ausgetauscht und tatsächlich auch Bilder zusammen entwickelt. Ich glaube, das hat uns im Verlag allen Spaß gemacht, vor allen Dingen nach den etwas schweren Themen dann auch mal an sowas zu arbeiten, ja.
Was war für Sie das Lustigste in diesem Buch?
Also für mich sehr überraschend war, wie viele Menschen man tatsächlich kennt. Ich finde immer alles total interessant. Vielleicht ist das auch der Job der Infografikerin, der da aus mir spricht. Ich kann mich wirklich für jedes Thema begeistern. Und die Zahl der Menschen, die man kennt in seinem Umfeld, die Gesichter, die man kennt, die Namen, die man kennt, das fand ich total überraschend. Und aber auch, das ist die letzte Seite in dem Buch, also man muss noch dazu sagen, das ist aufgebaut, es geht los mit der Zahl 1, was passiert nur einmal oder was macht man nur einmal oder was hat man nur einmal. Da geht es los mit dem Leben und Sterben natürlich, bis hin zu, ich weiß nicht was es ist, irgendeine Milliardenzahl. Und das fand ich auch einfach so eine tolle Zahl, ganz zum Schluss eine riesige Zahl, wie viele Herzschläge jedes Säugetier hat. Und das hat mich auch einfach umgehauen, die Erklärung, dass eigentlich alle Säugetiere eine ähnliche Herzschlagzahlen in ihrem Leben haben. Das sind so Zahlen, die mich irgendwie glücklich machen.
Also alle 4 Bücher, kann man sagen, sind eine gute Mischung aus grundlegenden Infos und trotzdem persönlichen Geschichten, die exemplarisch auch für Schicksale stehen. Ich mag Ihre Kinder sehr. Vielen Dank für Ihre Zeit, Nora Könberg. Das war der Büchermarkt mit der Grafikerin und Autorin Nora Könberg. Nachzuhören in der Deutschlandfunk-App. Im Anschluss hören Sie Computer und Kommunikation. Mit den besten Wünschen fürs Wochenende, Ute Wegmann.